ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Die Adventszeit beginnt und so wollen wir in den kommenden Sendungen auch immer Weihnachtliches vorstellen. Heute sind auch Tipps für Hörbuchgeschenke unter dem Weihnachtsbaum dabei, Hörbücher, die auch durch prägnante Stimmen überzeugen.
Jede Nacht, das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Reißt meine Rage mich zwischen 3 und 4 Uhr aus dem Schlaf. Manche bezeichnen diese Zeit als die Stunde des Wolfs. Ich nenne sie die weiße Stunde.
Carolyn weint hin und wieder ungeniert, während Michael dagegen ankämpft. Sie zeigen mir Dokumente, Ausschnitte aus Zeitschriften und die Tagebücher ihrer Mutter Francesca. Irgendwann, kurz nach Mitternacht, erkläre ich mich einverstanden, die Geschichte zu schreiben oder wenigstens es zu versuchen.
Überall an seinem Baum hängen fremde Früchte herum. Früchte, die er noch nie gesehen hatte.
Das sind keine Früchte, krächzte der rot-blau-gelbe Papagei. Das sind Buchstaben.
Tja, und jetzt können Sie schon mal raten und überlegen, welche Schauspieler, welche Stimmen hier zu hören waren. Wir beginnen aber mit einem Hörbuch von Agatha Christie. Agatha Christie ist ja nicht unbedingt für Besinnliches bekannt, sondern eher für Krimis mit viel Suspense. Dorothee Meyer-Karwig, hier könnte der Fall jetzt anders liegen. Um was geht es in dem Hörbuch »Das Geheimnis des Weihnachtspuddings«, das von Christoph Maria Herbst gelesen wird?
Ja, das ist ein Hörbuch mit mehreren Geschichten und auch Gedichten, die zeigen, wie vielfältig Agatha Christie ist und dass sie eben auch eine religiöse Ader hat. Das heißt, wir hören hier ein paar Gedichte und kurze Geschichten, die im weitesten Sinne mit religiösen Themen zu tun haben. Aber die Titelgeschichte, das ist schon ein richtiger Krimi und zwar eine schöne kleine Story rund um den bekannten belgischen Detektiven Hercule Poirot.
Agatha Christie schrieb über 30 Romane mit dieser Figur, mit ihrem Detektiven, ihrem berühmten Detektiven Hercule Poirot und dazu noch etliche Kurzgeschichten. Wie gestaltet sich nun der Fall mit dem Weihnachtspudding?
Also die Geschichte »Das Geheimnis des Weihnachtspuddings« beginnt damit, dass ein junger indischer Thronanwärter, der einzige Sohn des Herrschers eines reichen und wichtigen indischen Fürstenstaates, seine Cousine heiraten soll. Und für diese Dame sollen alte Edelsteine in London neu gefasst werden. Gesagt, getan, doch dann beginnt der Ärger.
Niemand hätte einem derart reichen und geselligen jungen Mann ein paar Eskapaden verübelt. Niemand hätte ihm ein Abenteuer missgönnt. Von jungen Prinzen wurde geradezu erwartet, dass sie sich amüsierten. So hätte man es ganz natürlich und angemessen gefunden, wenn der Prinz mit seiner aktuellen Freundin die Bond Street entlang gebummelt und ihr die Freuden, die sie ihm gewährt hatte, mit einem Smaragdarmband oder einer Diamantbrosche vergolten hätte. Im Grunde nichts anderes als die Cadillacs, die sein Vater seiner aktuellen Lieblingstänzerin zu spendieren pflegte. Allerdings war der Prinz sehr viel indiskreter gewesen. Er hatte einer Dame, deren Interesse ihm schmeichelte, den berühmten Rubin in seiner neuen Fassung gezeigt und ihr schließlich törichterweise sogar die Bitte erfüllt, ihn nur einen Abend lang tragen zu dürfen. Der Schlussakt war kurz und schmerzhaft. Die Dame erhob sich beim Dinner vom Tisch und zog sich zurück, um sich die Nase zu pudern. Die Zeit verging, sie kehrte nicht zurück. Sie hatte das Restaurant durch die Hintertür verlassen und sich in Luft aufgelöst. Bedauerlicherweise war der Rubin in seiner neuen Fassung ebenfalls verschwunden.
Und das ist ein Rubin von großem historischen Wert. Ein Mr. Jasmine im Auftrag des Commonwealths unterwegs bittet Poirot nun, den Stein zurückzubringen. Und man vermutet, dass der oder die Täter sich auf dem Land versteckt haben bei den Lacys. Dort soll Poirot nun hin, offiziell, um mal typisch englische Weihnachtstage zu erleben. Poirot hat eigentlich gar keine Lust, Weihnachten auf dem Land zu verbringen. Aber nachdem man ihm versprochen hat, dass das alte Herrenhaus über eine Zentralheizung verfügt, ist er dann doch bereit, den Auftrag anzunehmen. Und er wird dort auf dem Land von der überaus liebenswürdigen Mrs. Lacey in Empfang genommen.
Ich hoffe, Ihnen gefällt unsere Weihnachtsfeier hier, Monsieur Poirot. Wissen Sie, es wird ein reines Familienfest. Meine Enkelin ist zu Gast, ein Enkel und dessen Freund, sowie Bridget, meine Großnichte, Diana, eine Cousine, und David Welwyn, ein langjähriger Freund der Familie, also lediglich eine Familienfeier. Edwina Morcombe meinte allerdings, genau das hätten sie sich gewünscht, ein traditionelles Weihnachten. Niemand könnte traditioneller sein als wir, wissen Sie. Mein Mann lebt ganz und gar in der Vergangenheit. Er möchte, dass alles genau so ist, wie es war, als er mit 12 Jahren seine Ferien hier verbrachte. Sie schmunzelte. Alles genau wie früher. Der Weihnachtsbaum und die Weihnachtsstrümpfe und die Austernsuppe und der Truthahn, 2 Truthähne, einer gekocht und einer gebraten. Und der Plumpudding mit dem Ring und dem Junggesellenknopfe und so weiter und so fort.
Ja, und jetzt haben wir schon 2-mal Christoph Maria Herbst gehört und konnten feststellen, wie wandelbar er ist und wie präzise er seine Stimme in bestimmte Figuren hineinführt und darin die Figuren dann richtig leben lässt.
Ja, genau, mit Christoph Maria Herbst fühlt man sich sofort ja richtig in dieses englische Landhaus hineinversetzt mit all seinen Personen, liebenswürdig die einen, etwas dubios die anderen. Es ist ein insgesamt sehr dialogreicher kleiner Krimi und Christoph Maria Herbst meistert hier auch die unterschiedlichen Stimmen und Stimmungen perfekt. Also dadurch klingt das Ganze wie ein gut besetztes Hörspiel. Und es ist eine sehr schöne Geschichte, in der der Plumpudding, in dem man traditionell alles Mögliche verstecken kann, eine zentrale Rolle spielt. Es kommt zudem noch zu einem inszenierten Mord, als Scherz gedacht, der dann wirklich einer ist oder dann vielleicht doch nicht, jedenfalls. Am Ende hat Poirot natürlich den Fall gelöst und mal wieder alle ausgetrickst. Ende gut, alles gut.
Aber das ist ja nur die Titelgeschichte. Erzählen Sie noch was zu den anderen Erzählungen?
Ja, wie gesagt, es gibt ein paar Geschichten und auch Gedichte von Agatha Christie zum Thema Religion. Die erscheinen mir, ich sag mal, ein bisschen überspannt. Also damit konnte ich nicht so viel anfangen. Aber eine andere Geschichte, die hat was, finde ich. Sie ist nämlich ziemlich schwarzhumorig und der Titel lautet In der Abendkühle. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Grierson, hier eine Szene vor der Kirche, wo Janet Grierson im Gespräch mit Bekannten ist.
Janet, ihr kennt Mrs. Lamfrey noch nicht. Mrs. Grierson, Major Grierson, die Lamfreys haben Island Lodge gekauft. Freut mich, sagte Janet händeschüttelnd. Es ist ein entzückendes Haus. Jeder warnt uns, dass es im Winter überschwemmt wird, sagte Mrs. Lamfrey bekümmert. Aber nein, zumindest nicht jedes Jahr. Aber doch öfter, ich hab's ja gewusst. Aber die Kinder waren verrückt nach dem Haus und sie fänden eine Überschwemmung natürlich herrlich. Wie viele haben sie denn? 2 Jungen und ein Mädchen. Edward ist im gleichen Alter wie unser Johnny, erklärte Mrs. Stewart. Ich nehme an, er kommt nächstes Jahr auch ins Internat. Unser Johnny ist in Winchester. Ach, Edward ist einfach zu schwachsinnig, um je die Aufnahmeprüfung zu bestehen, seufzte Mrs. Lamfrey. Er interessiert sich für nichts anderes als für Sport. Wir werden ihn auf eine Vorbereitungsschule schicken müssen. Ist das nicht schrecklich, Mrs. Grierson, wenn man derart schwachsinnige Kinder hat?
Schwarzhumorig, sagten Sie gerade, ja. Dorothemeier Kabeck, schwarzhumorig.
Das kommt ja auch noch dazu.
Ja. Also eine Mutter, die ja fast nun hässlich über ihren Sohn spricht.
Ja, das ist schon außergewöhnlich und auch Janet ist etwas indigniert ob dieser Worte der neuen Nachbarin, denn ihr eigener Sohn Alan ist ebenfalls, sagen wir mal, etwas absonderlich. Er spricht offenbar mit einer Person, einem Freund, den es gar nicht gibt oder ja vielleicht doch. Und dann sind da noch die merkwürdigen Geschöpfe, die nach dem Unfall im Forschungszentrum den Garten bevölkern, mit denen er spielt, Frösche mit Haaren und Ähnliches. Also es ist schon eine sehr bizarre Geschichte, bei der man nicht weiß, ob man lachen oder sich gruseln soll. Insgesamt ein Hörbuch, mit dem man neben der wunderbaren kleinen Detektivgeschichte um Hercule Poirot auch andere Seiten von Agatha Christie kennenlernen kann. Das Ganze wird hier eben sehr gut interpretiert von Christoph Maria Herbst.
Agatha Christie, das Geheimnis des Weihnachtspuddings, so ist das Hörbuch übertitelt, das Sie gerade besprochen haben, Dorothee Meyer-Karwick, gelesen von dem erwähnten Christoph Maria Herbst. 2 CDs sind das, 2,5 Stunden Hörzeit und zum Preis von 12 Euro ist dieses Hörbuch bei der Hörverlag erschienen. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und jetzt kommen wir zu Armistead Maupin, geboren 1944 in Washington. Und dieser Autor, dieser US-amerikanische Schriftsteller, studierte Literatur und arbeitete als Reporter für eine Nachrichtenagentur. Seine Stadtgeschichten begannen 1974 in Fortsetzung als Zeitungsgeschichten und setzen sich tatsächlich bis heute fort. Sie umfassen mittlerweile 50 Jahre und sind in 10 Bänden erschienen. Inzwischen hat das Personal gewechselt, ist aber immer noch so nah am Puls der Zeit wie damals. In seiner Lauscher-Lounge hat Oliver Rohrbeck, bekannt von der Kultserie 3 Fragezeichen, die ersten 3 Romane eingelesen. Ulrich Sonnenschein stellt sie vor und seine Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt aus diesem Hörbuch.
Ich möchte, dass du Mr. Lasseter anrufst und ihm sagst, dass ich am Montag nicht komme.
Aber Mary Ann, ich weiß nicht, ob du um eine Urlaubsverlängerung bitten solltest.
Es geht nicht um eine Verlängerung, Mom.
Ja, aber warum?
Ich komme nicht wieder zurück, Mom.
Stille. Dann war von weiter weg eine gedämpfte Fernsehstimme zu hören, die Mary Anns Vater zeitweilige Erleichterung bei Hämorrhoiden versprach. Schließlich war wieder ihre Mutter dran.
»Red keinen Unsinn, mein Schatz!«
»Mom, ich rede keinen Unsinn. Es gefällt mir hier. Ich fühle mich schon wie zu Hause.«
Wir befinden uns im Jahr 1974. Armistead Maupin schreibt Fortsetzungsgeschichten für den San Francisco Chronicle, die sich langsam zu einem Roman verdichten. In den Stadtgeschichten trifft sich eine Gruppe von Menschen an ihrem Wohnort Barbary Lane 28 im Haus der Anna Madrigal, die dort Zimmer an ganz unterschiedliche Charaktere vermietet. Über die Jahre, der 10. und bislang letzte Band erschien in diesem Jahr, verbinden sich die einzelnen Episoden zu einer Gesellschaftschronik, die weit über das Leben in San Francisco hinausgeht.
Madrigal, das ist ein hübscher Name. Gibt es nicht in Philadelphia irgendwelche Madrigals? Anna zuckte mit den Schultern.
Also, ich stamme aus Winnemucca.
Oh, in Nevada kenne ich mich nicht besonders aus.
Aber Sie waren doch sicher schon einmal in Winnemucca. Wahrscheinlich mit 18.
Edgar lachte.
Sind Sie sicher, dass Sie die Geschichte hören möchten?
So entwickelt sich eine Geschichte aus der anderen und bildet ein begrenztes, in seinen Möglichkeiten aber unendliches Ganzes in der Entwicklung der Zeit. Mit diesen Geschichten geht Maupin als einer der ersten amerikanischen Autoren über die Tabugrenzen, schildert homosexuelle Liebe ebenso selbstverständlich wie Drogenkonsum und sexuelle Freiheit.
Was haben Sie dann gelernt? Sie bedachte ihn mit einem missbilligenden Lächeln.
Ich habe gelernt, dass du viel zu neugierig bist, wenn du was geraucht hast.
Ich habe sie nicht nach ihrer Lebensgeschichte gefragt.
Wie schade. Das solltest du unbedingt mal nachholen. Aber nicht, wenn ich was geraucht habe.
Warum nicht?
Weil ich da vielleicht die Wahrheit erzählen würde, mein Schatz.
Maupins Ton ist gekonnt locker. Er erzählt ganz einfach und klar und findet dabei eine unerwartet breite Leserschaft. Bei einem Besuch in Deutschland äußerte er sich so über sein Schreiben.
Ich versuche, in einer ehrlichen, klaren Sprache zu schreiben. Ich versuche, meine eigene Stimme einzubringen, so gut ich kann, damit der Leser das Gefühl bekommt, Zeit mit mir zu verbringen. Es ist ein zugänglicher Sprachstil. Er ist nicht verspielt oder verborgen. Leute können meine Bücher relativ zügig lesen, aber es erfordert viel Zeit, dies zustande zu bringen.
Oliver Rohrbeck, Sprecher der legendären 3 Fragezeichen, findet dazu genau den passenden Ton. Er liest den Text, als würde er ihn frei erzählen, gibt ihm eine jugendliche Frische, die vergessen macht, dass der Text schon 50 Jahre alt ist. Und so bleiben die Stadtgeschichten, die inzwischen von mehreren Generationen gelesen werden, das zum Teil auch autobiografische Vermächtnis eines Autors, der Galgenhumor und Selbstironie ebenso beherrscht wie die treffende Beschreibung einer bunten Stadt in ihrer turbulenten Zeit.
Die Leute, die Stadtgeschichten mögen, scheinen frei von Politik und Religion zu sein, so wie ich es bin. Sie leben ein menschenfreundliches Leben, welches auf Mitgefühl und Toleranz basiert. Sie haben ihre Freunde zur Familie gemacht, sie strukturieren ihr Leben lockerer, als dies früher üblich war. Sie sind weder homo noch heterosexuell, weder jung noch alt. Ich treffe außergewöhnlich viele verschiedene Menschen während meiner Buchlesungen, wo immer ich auch hingehe.
I find an extraordinary variety of people at my book signings everywhere I go.
In diesen undogmatischen Erzählungen, die von der Suche nach Abwechslung und Vielfalt leben, erzählt Maupin von den Verzweigungen verschiedener individueller Leben, die zwar typisch anmuten, doch in ihrer jeweiligen Besonderheit einzigartig sind. Er wiederholt strukturell, was im Grunde immer schon erzählt wurde, und bleibt dabei doch unverwechselbar. Denn in den sich wiederholenden Bahnen des Lebens ist keine Minute gleich.
Ein Dutzend Reklametafeln baumelten von der Decke des Marina Safeway und umschmeichelten die Kundschaft mit einer doppeldeutigen Botschaft. Nachbarn sind wir schon. Freunde wollen wir noch werden. Und Freunde fand man hier tatsächlich. Als Mary Ann sich umsah, schlenderte gerade ein blonder Mann in einem Stanford-Sweatshirt auf eine Brünette in einem rückenfreien Jeanskleid zu. Entschuldige, aber kannst du mir vielleicht sagen, ob man besser Safolaöl oder Wessenöl nimmt?
Und dazu gehört dann hin und wieder auch ein verschmitztes Zitat.
Wohin gehen wir? Fragte Mary Ann. Zurück nach Tara, sagte er grinsend. Schließlich ist morgen wirklich noch ein Tag, meine Liebe.
Das war die Rezension von Ulrich Sonnenschein zu Armistead Maupin Stadtgeschichtenzyklus, gelesen von Oliver Rohrbeck. Das ist eine reine Download-Produktion. Der erste Teil hat eine Länge von 10 Stunden und 7 Minuten, kostet 19,95 Euro. Teil 2 und 3 heißen Mehr Stadtgeschichten und Noch mehr Stadtgeschichten. Alle Teile sind bei der Lauscher Lounge erschienen. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und jetzt kommen wir zu den Weihnachtstipps für Erwachsene. Dorothee Meyer-Karweg, was haben Sie ausgewählt?
Ja, es ist eine Auswahl aus Hörbüchern, die mir in diesem Jahr besonders gut gefallen haben. Krimis sind dabei, etwas für Hörbuchfreunde, die nicht genug bekommen können und dann auch etwas fürs Herz.
Dann fangen wir doch mal genau damit an, mit einem Hörbuch fürs Herz. Und was hat Sie da berührt?
Der Titel lautet Die Brücken am Fluss. Und der Autor ist Robert James Waller. Der Roman 1992 veröffentlicht, wurde schon ein Bestseller. Und 1995 wurde er dann verfilmt mit Meryl Streep und Clint Eastwood, der auch Regie geführt hat.
Das war, glaube ich, so ein Film, der für all diejenigen oder der all denjenigen, die nah am Wasser gebaut haben, alles abfordert.
Ja, das kann man so sagen. Es ist die wirklich zu Herzen gehende Geschichte von der Liebe zwischen dem freien Fotografen Robert Kincaid und der Farmersfrau Francesca Johnson. Kincaid ist im Auftrag des National Geographic in Iowa unterwegs, um die alten, überdachten Brücken von Madison County zu fotografieren. Und dann lernt er eben diese Francesca kennen und die zwei verlieben sich heftig ineinander. Aber nach 4 Tagen, Mann und Kinder von Francesca sind in der Zeit auf einer Landwirtschaftsmesse, beschließt Francesca doch bei ihrem Zuhause zu bleiben. Und Kincaid und Francesca sehen sich nie wieder, vergessen einander aber nie. Und erst nach ihrem Tod erfahren ihre Kinder von der großen Liebe ihrer Mutter.
Gut, das klingt wirklich nach einer anrührenden Geschichte. Mhm. Und wer interpretiert sie?
Ja, das ist eben das Besondere. Das macht der Hardy Krüger Senior. Das ist eine Aufnahme von 1994. Er ist ja im Jahr 2022 gestorben. Und wir hören mal in diese Lesung rein. Und zwar ist das die Stelle, als sich Francesca und Robert Kincaid zum ersten Mal begegnen. Und der Fotograf ist eben auf der Suche nach einer der Brücken.
Er lächelte. Tut mir leid, Sie so zu überfallen, aber ich bin auf der Suche nach einer überdachten Brücke, die irgendwo hier draußen sein soll, und ich kann sie einfach nicht finden. Ich fürchte, ich weiß im Augenblick nicht mal mehr, wo ich bin. Er wischte sich mit einem blauen Halstuch über die Stirn und lächelte wieder. Seine Augen sahen sie unverhohlen an, und sie spürte, wie irgendetwas in ihr einen Hüpfer tat. Die Augen, die Stimme, das Gesicht, das silbrige Haar, die ungezwungene Art, mit der er sich bewegte, eine alte Art, eine beunruhigende Art, eine Art, die einen unwillkürlich in ihren Bann schlägt.
Ja, der Film hat mich schon zu Herzen gerührt, aber auch die Romanvorlage ist wirklich großartig und übrigens sehr nah dran an dem Film. Und wenn sie dann noch von Hardy Krüger Senior mit seiner rauen, kraftvoll männlichen Stimme vorgetragen wird, also da muss man schon ein Holzklotz sein, um sich dem zu entziehen. Das ist ein Hörbuch, was ich sehr empfehlen kann.
Robert James Waller, Die Brücken am Fluss, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Bernhard Schmidt, gelesen von Hardy Krüger Senior. Das ist eine MP3-CD, ist eine, ja, gut 4,5 Stunden lang, kostet 15 Euro und ist bei DAV erschienen in einer Aufnahme von BR2 von 1994. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik, den Krimis.
Ja, das ist natürlich Geschmackssache, aber ich mag Krimis mit gut recherchiertem historischem Hintergrund. Und da gibt es ja momentan zwei Reihen, die mich begeistern. Das sind einmal die Gerion-Rath-Romane von Volker Kutsche. Das war ja die Vorlage für die Verfilmung Babylon Berlin. Die Reihe spielt hauptsächlich in Berlin, beginnt Ende der 1920er Jahre und endet dann 1938 mit der Reichspogromnacht. Diese Reihe wird von David Nathan vorgetragen und wir haben den letzten Roman mit dem schlichten Titel Rath schon vor 2 Wochen vorgestellt. Die andere Reihe, die ist von der Autorin Alex Bär und spielt im Wien der 1920er Jahre. Und hier ermitteln August Emmerich und sein adeliger Assistent Ferdinand Winter. Und auch bei diesen Krimis werden die Zeitumstände sehr genau und sehr plastisch beschrieben. Und die Romane werden hervorragend interpretiert von Cornelius Obonja, einem der bekanntesten Schauspieler Österreichs. Und im aktuellen Fall Der Weiße Tod werden Frauen aus sogenannten besseren Kreisen ermordet. Und im folgenden Ausschnitt erleben wir die Ermittler beim Gerichtsmediziner, der vom Zustand der ersten Toten geradezu schwärmt.
Selten habe ich eine so schöne Milz gesehen. Und erst der Darm, sie hätte locker noch ein paar Jahrzehnte gelebt.
Da hatte wohl jemand was dagegen. Wobei wir auch schon beim Thema wären. Haben Sie etwas entdeckt, das uns helfen kann, den Mörder ausfindig zu machen?
Möglicherweise.
Elkan griff nach der Nierenschale und reichte sie Emmerich. Sein Blick fiel dabei auf Winter, der mit einigem Sicherheitsabstand in der Tür stehen geblieben war.
»Kommen Sie ruhig her«,
rief er und winkte ihm zu.
»Sparen Sie einen Atem, das ist vergebliche Liebesmüh«,
erklärte Emmerich.
»Inspektor Winter meidet Leichen wie der Teufel das Weihwasser.«
Er blickte in die Schale, in der sich 3 winzig kleine Splitter befanden.
»Holz!«
Elkan zog die Lupe aus seiner Brusttasche und reichte sie Emmerich.
»Von der Tatwaffe!«
»Sie steckten derart tief in einer der Kopfwunden, dass davon auszugehen ist.«
Ja, ist das nicht wunderbar? Also ich bin völlig begeistert von Cornelius Obonjas Interpretation. Er überträgt den Text wirklich perfekt in gesprochene Sprache. Er kann klingen wie so ein saturierter Gerichtsmediziner, eine feine ältere Dame, wie ein Dienstmädchen, wie jemand aus der Gosse oder auch ein irrer Mörder. Also beide Krimireihen sind als Bücher schon sehr empfehlenswert, aber als Hörbücher, gerade bei Cornelius Obonja, wirklich unübertroffen, finde ich. Wer die Reihen noch nicht kennt, der sollte aber jeweils mit dem ersten Band anfangen, da die Folgen schon gut aufeinander aufbauen.
Gut, und so bedeutet das dann, wir empfehlen oder Sie empfehlen, Volker Kutscher, Gerion-Rath-Romane, gelesen von David Nathan. Die Lesungen aller Bände sind bei Hörbuch Hamburg erschienen. Und dann haben wir noch Alex Bär, Die Weiße Stunde, ein Fall für August Emmerich, tatsächlich großartig gelesen von Cornelius Obonja. 9,5 Stunden ist dieses Hörbuch lang, 22 Euro kostet es und ist bei Random House Audio erschienen. Das waren die Krimis. Jetzt haben Sie noch etwas für diejenigen, für die Menschen, die gerne und viel hören und viel Zeit sich auch gerne nehmen, um sich Hörbüchern richtig hinzugeben.
Ja, und da frage ich mal, sind 74 Stunden genug? So lang ist jedenfalls das Hörbuch des Jahres, das die Jury der H2 Hörbuchbestenliste 2024 ausgewählt hat. Es ist Uwe Jonssons Werk Jahrestage aus dem Leben von Gesine Krespal. Das ist ja ein Roman, der schon in den 70er und 80er 60er Jahren erschienen ist. Und der ist jetzt ungekürzt auch als Hörbuch erschienen. Und zwar interpretiert von Charlie Hübner und Karen Mioska. Jonsson beschreibt darin das Leben der in die USA ausgewanderten Bankangestellten Gesine Krespal in und um New York in der Zeit so Mitte 1967 bis Mitte 1968. Und da hören wir einfach auch mal rein.
21. August 1967, Montag. Aufklarendes Wetter in Nordvietnam erlaubte der Luftwaffe Angriffe nördlich von Hanoi. Die Marine bombardierte die Küste mit Flugzeugen und feuerte 8-Zoll-Granaten in die entmilitarisierte Zone. Im Süden wurden 4 Hubschrauber abgeschossen. Die Unruhen in New Haven gingen gestern weiter, mit Bränden, eingeschlagenen Schaufenstern, Plünderung. Weitere 112 Personen sind festgenommen worden.
Neben dem Zeitungenstapel wartet eine kleine gusseiserne Schale, über die die gekrümmte Hand des Händlers vorstößt, ehe sie noch die Münze hat abwerfen können. Der Mann blickt feindselig. Dem haben sie einmal sein Geld zu oft weggerafft im Vorübergehen auf der offenen Straße.
Dafür habe ich mir also den Hals zerschießen lassen, meine Dame.
Ja, dieser Roman macht ein ganz großes Panorama auf und enthält viele Themen, die uns heute noch etwas angehen. Die transatlantischen Beziehungen, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, der Kalte Krieg, Alltagsrassismus und so weiter und so fort. Alles ist darin enthalten. Und die Jury lobt sowohl Inhalt als auch die wirklich fein aufeinander abgestimmte Interpretation durch die beiden Stimmen.
Uwe Jonsson, Jahrestage aus dem Leben von Gesine Krespal, das ist der Titel des Hörbuchs, das Sie gerade vorgestellt haben. Dorothee Meyer-Karweg, gelesen von Charlie Hübner und Karin Mioska. Die Regie bei dieser Aufnahme hat Wolfgang Stockmann geführt. 8 MP3-CDs sind das. Sie wurden vorgewarnt von Dorothee Meyer-Karweg mit knapp 74 Stunden Hörzeit. Zum Preis von 60 Euro ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen, mit Unterstützung der Fries-Stiftung.
Ja, und ich hatte noch einige andere Geschenktipps so im Hinterkopf, aber mehr können wir hier nicht unterbringen. Wer sich selbst einen Überblick verschaffen möchte, der kann das mit dem Podcast der Hörbuchzeit tun. Immerhin stellen wir ja jede Woche 4 neue Hörbücher vor. Und zu finden ist die unter dem Titel Hörbuchzeit in der ARD Audiothek und natürlich auch im Podcast-Angebot von hr2.de. Und auf hr2.de findet man auch die hr2-Hörbuch-Bestenlisten der vergangenen Monate, jeweils auch mit Audioausschnitten.
In der Hörbuchzeit kommen wir nun, wie versprochen, zu unseren Weihnachts-Hörbuch-Tipps für Kinder. Dorothee Meyer-Karweg, was haben Sie da ausgesucht?
Ja, 3 Hörbücher insgesamt. Eines für etwas Ältere, also für Kinder ab 11. Eines für recht Kleine, ab 4 Jahren. Und dann noch was für die ganze Familie. Und bei dem für Ältere, so ab 11 Jahren, da kann ich es mir einfach machen. Da komme ich nämlich nicht um das Kinderhörbuch des Jahres herum. Es ist von Kimberly Brubaker Bradley und heißt Gras unter meinen Füßen, das Jahr, als ich leben lernte.
Und um was geht es darin?
Ja, das ist eine wirklich spannende und vielschichtige Geschichte, die uns tief in die dramatischen Begebenheiten des Zweiten Weltkriegs führt. Und das wird dann verwoben mit der Entwicklung eines Mädchens mit Namen Ada. Und diese Ada lebt mit ihrem kleinen Bruder und der Mutter unter armseligen Bedingungen in London. Und sie hat einen Klumpfuß und wird deswegen von der Mutter richtig abgelehnt, ja regelrecht versteckt. Wegen des Krieges werden dann aber die Geschwister von London aufs Land evakuiert, ohne die Mutter. Nach einem schwierigen Start blüht Ada dort auf und ein Pony mit namens Butter hilft ihr dabei. Und hier auf dem Land spürt dann die junge Ada mit dem Klumpfuß zum ersten Mal Gras unter ihren Füßen. Und wir hören Ausschnitt gelesen von Birte Schnöink.
Das Pony machte einen Schritt auf mich zu, senkte den Kopf, schnüffelte an meinen Händen und drückte seinen Hals an mich. Ich umarmte es. Mir war gleich klar, woher es seinen Namen hatte. Es roch wie Butter in der heißen Sonne. Ich wollte gern auf ihm reiten, wusste aber nicht wie. Sein Rücken war weit weg vom Boden. Ich stand auf, hielt mich am Hals des Ponys fest und machte ein paar vorsichtige Schritte. Das Gras auf der Weide piekste meinen nackten Fuß. Es war feucht und kühl, und die Feuchtigkeit drang auch durch den Verband am anderen Fuß. Der Boden war weich. Er gab nach, wenn ich auf ihn trat. ein bisschen schwammartig wie frisches Brot. Bäume standen am Rand der Weide, ihre Kronen wiegten sich im Sonnenlicht. Vögel zwitscherten. Ich kannte Vögel, in unserer Gasse gab es auch welche, aber ich hatte noch nie so viele auf einmal gehört.
Ja, ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr eine Geschichte für Kinder oder auch Jugendliche gehört, die mich so gepackt hat. Alle Figuren werden sehr plastisch und glaubhaft geschildert und ja auch wunderbar kindgerecht von Birte Schnöing gelesen. Und das alles vor dem sehr realistisch geschilderten Krieg. Also da wird die Verdunkelung erwähnt, Essensmarken gibt es, die Warnung vor Spionen kommt vor, bis hin dann zur berühmten Evakuierung vieler Soldaten aus dem französischen Dünkirchen über den Ärmelkanal im Jahr 1940. Das ist ja eine Geschichte für Kinder ab 11, ist aber unbedingt auch etwas für Ältere.
Das scheint mir auch so zu sein. Dankeschön, Dorothea Merkavik, für die Vorstellung von dem Kinderhörbuch des Jahres 2024. Kimberly Brubaker Bradley, Gras unter meinen Füßen, das Jahr, als ich leben lernte. Übersetzt von Beate Schäfer, gelesen von Birte Schnöing. 7 Stunden und 47 Minuten Hörzeit bedeutet das in diesem Fall. Zum Preis von 20 € bei der Hörcompany erschienen. Die Altersempfehlung ab 11 Jahren. Wir machen weiter mit dem Kinderhörbuch für die Kleineren.
Die ganz Kleinen. Das ist ein Hörbuch für Kinder ab 4 und heißt Buchstaben, Dschungel und Zahlen allerlei. Es sind 2 Geschichten von Ursula Posnanski und die werden ganz zauberhaft gelesen von Laura Mehr, das kann ich schon mal sagen. Die erste Geschichte spielt im Urwald und da haben die Tiere durch einen starken Sturm Buchstaben aus ihrem Namen verloren und ein Papagei und der kleine Affe versuchen ihnen, diese verlorenen Buchstaben zurückzugeben. Zum Beispiel begegnen sie einem Nu.
Der Affe suchte ein schönes, rundes O aus. Aber das Nu schnüffelte nur misstrauisch daran.
Nein, meinte es schließlich, ein O-Nu bin ich ganz sicher nicht.
Auch ein Snu, ein Pnu oder ein Dnu wollte das Nu auf keinen Fall sein. Schließlich fand der kleine Affe ein hübsches G. Und obwohl es vom Sturm ein bisschen verbogen war, hüpfte das Nu vor lauter Begeisterung.
Ein Gnu! Genau, ich bin ein Gnu! Ein Gnu! Ein Gnu! Juhu! Ein Gnu!
Ja, das macht sie doch wirklich süß, die Laura Mehr. Die zweite Geschichte, Zahlen allerlei, die spielt dagegen im Weltraum. Und da können kleine Kinder die Zahlen 1 bis 10 lernen. Auch sehr lustig. Und beide Geschichten werden eben ganz wunderbar von Laura Mehr interpretiert und sind, wir haben es gehört, mit so kleinen Geräuschen unterlegt.
Ursula Posnanski, Buchstaben, Dschungel und Zahlen allerlei. Über dieses Hörbuch haben wir zuletzt gesprochen, gelesen von Laura Mehr. Eine CD ist das mit einer Hörzeit von 50 Minuten, zum Preis von 15 € bei der Hörverlag erschienen. Hier ist die Altersempfehlung, wie schon gesagt, ab 4 Jahren.
Ja, und dann habe ich noch was für ganz wissbegierige Kinder mitgebracht und deren Eltern, Omas, Opas, Onkel und Tanten und so weiter. Also für alle zwischen 8 und mindestens 88 aus der Reihe Abenteuer und Wissen des Verlags Headroom. In dieser Reihe ist mir eine Folge über Flugpioniere besonders aufgefallen. Die ist von Martin Herzog, der fliegt auch selbst und heißt Charles Lindbergh und Co. im Flug um die Welt. Lindbergh ist ja der Mann, der 1927 zum ersten Mal allein mit so einem kleinen Flugzeug nonstop den Atlantik überquerte von New York nach Paris. Berichtet wird, was Lindbergh vor und während und auch nach der Landung erlebte, inklusive so kleiner Episoden von seiner Kindheit und Jugend. Und parallel dazu werden Flugerlebnisse aus der Jetztzeit erzählt, und zwar von dem, was Katrin Kaiser erlebte. Die ist nämlich mit einer eigenen kleinen einmotorigen Maschine, einer Grumman Traveler, ebenfalls allein über den Atlantik geflogen. Und das Spannende, beide haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Also mit Starkregen, heftigen Winden, mit Kälte, unendlicher Müdigkeit und mit Eisregen.
Mist, die Flächen vereisen und rundherum nur Wolken. Wir müssen sofort hier raus, zurück in klare Luft und dann auch noch im Blindflug, verdammt. Okay, Augen auf die Instrumente. Seiten- und Querruder. Aber ganz vorsichtig. Nicht, dass wir zu langsam werden und abkippen oder eine Böe uns umhaut. Wenn der Vergaser vereist, war's das.
Einmal habe ich wirklich Todesangst gehabt. Ich bin trotz akribischer Wetterplanung doch zwischen Eiswolken gekommen. Und das heißt, ich musste ja dann nach unten durch eine Eiswolke durch, weil ich ja irgendwann mal landen musste. Und das war so gruselig und ich habe einmal ein paar Minuten gar nicht geatmet und dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht atme und ja, da hatte ich Angst.
Ja, das sagt sie einfach so, da hatte ich Angst. Also ich hätte Todesangst gehabt und das hätte für beide auch richtig schief gehen können. Aber beide kommen gut an ihrem Ziel an.
Man darf ja auch nicht vergessen, Charles Lindbergh brauchte für den Weg 33,5 Stunden. Dadurch wurde er zum Nationalhelden.
Ja, und so lange musste er eben wach bleiben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Inzwischen ist das Fliegen ja normal geworden. Und doch war es auch für Katrin Kaiser ein ganz schön riskantes Abenteuer. Und ich habe schon lange nicht mehr so eine interessante, spannende und auch gut gemachte Dokumentation gehört. Geräusche, Stimmen, Dramaturgie, das ist alles sehr sorgfältig aufeinander abgestimmt. Und letztendlich ist die Geschichte so komprimiert, so dicht, dass man die Produktion wirklich mehrfach hören kann. Es ist etwas für alle, die sich für Abenteuer, Technik und Fluggeschichte interessieren.
Ja, und aufregend ist es auch noch das Ganze. Aus der Reihe Abenteuer und Wissen, Martin Herzog, Charles Lindbergh und Co. im Flug um die Welt. Eine CD ist das mit einer Spielzeit von ca. 80 Minuten, von 8 bis 88 Jahren empfohlen, zum Preis von knapp 15 Euro bei Headroom erschienen. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch übrigens im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.
Tschüss.